Prozesse, die sehr kostenintensiv sind und die hohes Risiko haben, einfach im Metaverse so abzubilden, dass man auf Knopfdruck Dinge experimentieren kann, die sonst sehr viel Geld kosten würden. Bei Meta haben wir zum Beispiel Kooperationen mit dem erweiterten Ökosystem, was das Metaverse baut, von Anfang an mit eingebaut, sodass keine Technologie entwickelt wird, die eine bestimmte Gruppe von Leuten in einem bestimmten Land vorantreiben. Also ich glaube, wenn die Geräte mal entwickelt sind, die man länger als eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden bequem trägt oder tragen möchte und wo eigentlich alles, was ich brauche, um immersiv unterwegs zu sein, in einem Gerät ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das die Zukunft sein wird.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von InTouch, dem Podcast rund um das Thema Customer Centricity, präsentiert von der Coeo Group. Ich bin Rainer Dembski und heute möchten wir euch in eine Welt entführen, über die gerade sehr viel gesprochen wird, die aber bisher nur wenige Menschen sozusagen schon von innen gesehen oder erlebt haben. Ich spreche vom Metaverse. Ja, und nachdem wir am vergangenen Freitag ja schon persönlich in Berlin waren, freue ich mich, dass wir zu diesem hochaktuellen Thema eine Expertin aus dem Hause Meta gewinnen konnten. Aus dem Headquarter von Meta am Berliner Tiergarten ist uns heute zugeschaltet Frau Dr. Regina Umbach, Director für die Marktsegmente Tech, Telco und Utilities. Hallo, liebe Regina.
Vielen Dank für die Einladung, Rainer.
Sehr gern. Ja, und auch im Moderatoren-Cockpit haben wir heute eine kleine Premiere. Ich freue mich, diese Folge gemeinsam mit der Head of Data Science bei Coeo in Kassel gestalten zu dürfen. Frau Professor Dr. Anja Hanisch-Blichharski, grüß dich, Anja.
Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, steigen wir gleich mal ein. Bevor wir aber unseren kleinen Ausflug ins Metaverse durchführen, vielleicht ein paar Worte zu dir, Regina. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du bei Meta?
Danke, Rainer. Ja, ich habe mich eigentlich den größten Teil meiner Karriere mit Direktmarketing, Publishing, E-Commerce befasst. Ich war sehr, sehr lange bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem Bertelsmann, Google und seit inzwischen 4 Jahren bei Meta und betreue Kunden verschiedener Größen und verschiedener Regionen, kleine und mittelständische Kunden, aber auch mittelgroße und sehr, sehr große Enterprise-Level-Kunden habe ich bisher betreut, meistens im Bereich Dach, aber auch Zentraleuropa, einschließlich Osteuropa.
Da sind wir ja auch in Kürze zusammen auf dem Customer Focus Summit. Da werden wir noch ein bisschen tiefer auch in dieses Thema und vor allem auch visuell einsteigen. Trotzdem sei diese Frage natürlich auch hier in diesem Format zum Einstieg erlaubt. In kurzen Worten mal, was ist das Metaverse?
Das Metaverse ist eigentlich eine Reihe von virtuellen Räumen, in denen die Grenzen, und das ist das Spannende, die Grenzen von Zeit und Ort und Physik gelten in diesen Räumen im Prinzip nicht. Und diese Räume sind dazu da, dass man verschiedene Sachen machen kann, zum Beispiel kommunizieren, sich weiterbilden, Sport, Entertainment, aber auch einkaufen, arbeiten natürlich. Und das Ganze wird jederzeit von jedem über verschiedene Endgeräte und Plattformen zugänglich sein, wenn es dann mal entwickelt ist.
Ist das eigentlich auch schon heute so? Also findet das schon alles statt, was du eben gesagt hast, Sport, Entertainment und so weiter? Oder ist das noch so ein bisschen Zukunftsvision?
Das würde ich erstmal als Zukunftsvision bezeichnen. Wir sagen eigentlich bei Meta, dass der ganze Prozess, bis das Metaverse so richtig gebaut ist, sicherlich 10 Jahre dauern wird. Aber aus unserer Sicht bilden wir im Moment die Brücke oder verschiedene Brücken in das Metaverse und bauen Tools, die Entwicklung technologisch beschleunigen wird.
Ich finde das auch deswegen so spannend, was du vorhin erzählt hast, verschiedene Räume beim Internet, also als das Internet losging, so würde ich mal sagen, vor 30 Jahren, 30 bis 25 Jahren, da war das ja noch von vornherein schon klar, dass es nur ein Internet gibt, ne? Also eine einheitliche Architektur. Und beim Metaverse sieht es ja für mich so ein bisschen so aus, weil ja, ihr macht im Endeffekt Technologie dafür, andere Anbieter auch. Jeder scheint so ein bisschen sein eigenes Ding zu bauen. Gibt es dann in der Zukunft, wie muss ich mir das vorstellen, verschiedene Metaversen oder ist das ähnlich wie beim World Wide Web, doch ein Metaverse nur mit verschiedenen Zugängen?
Ich glaube, dass man das noch gar nicht so richtig beantworten kann, aber ich denke, es wird sicherlich ganz verschiedene Zugänge geben. Und wir sind ja, wie du gesagt hast, nicht die einzige Firma, die daran arbeitet, sondern es ist natürlich hochgradig interessant für verschiedene andere Tech-Player, Zugänge zu bauen, ob das Endgeräte sind oder Plattformen. Aber ich glaube, es wird wichtig sein, dass man, wer auch immer das Metaverse wie gestaltet, dass die Inhalte passen und dass User, Kunden sich dort wiederfinden, wo es interessant ist zu sein. Und das gilt es gemeinsam aufzubauen.
Genau, also über dieses Thema Customer Centricity in dem Kontext sprechen wir auch noch ein bisschen ausführlicher gleich. Aber trotzdem wird natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Ja, ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht noch an den AOL-Werbespot mit Boris Becker damals in den Anfängen des Internets, ne, wo er gefragt hat, bin ich schon drin? Ja, deswegen würde mich mal interessieren, wie kommt man eigentlich rein in dieses Metaverse, also zunächst mal als Nutzer?
Also im Moment hat man ja ganz einfach auf Zugang über 2D-Apps sozusagen oder über Browser und man braucht noch gar kein wirkliches Endgerät wie so eine Quest Pro oder Quest 2, sondern man kann eigentlich jetzt schon frühe Formen von, sagen wir mal, AR oder VR oder auch Mixed Reality, also Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality erfahren, ohne dass man ein Endgerät hat.
Das heißt also auch so ein bisschen so 3D-Darstellung in der zweidimensionalen Welt, aber
genau.
Dann so ein bisschen genau. So ein bisschen wie, also es erinnert mich ja auch heute noch von der Optik so ein bisschen an Second Life, muss ich ja noch sagen, mit diesen Avataren und so, also kommt mir schon noch so ein bisschen so, wahrscheinlich ist es ähnlich, oder?
Viele sprechen darüber und fragen, was eigentlich der Unterschied ist. Und ja, für alle, die ein bisschen länger schon mit dem Internet Erfahrung haben, bringen diese Analogie, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, der Unterschied ist, dass die Avatare, wie wir sie jetzt schon haben, eigentlich erlauben, dass man viel immersiver unterwegs ist im Metaverse, dass man ganz andere Erfahrungen machen kann. Natürlich ist auch die Auflösung viel besser. Und das ist genau der Punkt, dass sich der Zugang meiner Meinung nach über verschiedene Endgeräte, je nach Definition oder Auflösung, die diese Endgeräte ermöglichen, erheblich unterscheiden wird. Einige der Geräte gibt es schon oder sind gerade in Entwicklung, aber andere wird es erst in Zukunft geben.
Okay, klingt spannend. Also wechseln wir trotzdem mal so ein bisschen die Perspektive von dem technischen Aspekt jetzt hin zum Thema Unternehmen. Mhm. Du berätst ja auch viele Unternehmen zu dem Thema und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass momentan eben auch gerade mit deinen größeren Kunden viel über diese Technologien gesprochen wird. Warum sollten aus deiner Sicht Unternehmen vielleicht spätestens jetzt anfangen, sich ernsthaft mit diesem Thema zu beschäftigen und wie bereitet man sich als Unternehmen, vielleicht auch die Mitarbeiter, die Kunden optimal auf so etwas vor?
Ja, du sprichst schon alle entscheidenden Bereiche an. Also das geht eigentlich damit los, dass Kunden, mit denen ich zusammenarbeite oder Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, oft ja auch selber intern eine Weiterbildung machen, wenn man so will. Und das beinhaltet auch Change Management und beinhaltet irgendwo auch, sich zu überlegen, was will ich mit meiner Brand ausdrücken? Möchte ich innovativ sein? Möchte ich einer der Ersten sein, der experimentiert? Wem in-house überlasse ich eigentlich das Thema? Das muss nicht immer so ein IT-Projekt von oben eingeflogen sein. Das kann auch viel besser funktionieren, wenn ich das eigentlich den Mitarbeitern überlasse, ein Projektteam aufzubauen. Das hat zum Beispiel ein Kunde von uns gemacht mit einer Ausschreibung. Und ich würde auch immer raten, dass man sich da auf Diversity, Equity und Inclusion besinnt und dass man nicht ein Team besetzt, was nur aus einer ganz bestimmten Fachrichtung kommt, als Beispiel.
Ja.
Einige Geschäftsmodelle scheinen bereits heute deutlich näher am Metaverse dran zu sein. Also viele Branchen, Gaming, E-Commerce, das ist ja wirklich weitreichend, was heute alles möglich wird. Aber dein Bereich ist zumindest nach meinem Wissen vor allem im TK-Bereich und dieser ist besonders nah dran. Was machen Unternehmen denn jetzt konkret schon und welche Chancen ergeben sich daraus?
Genau, du sprichst die TK-Unternehmen an, also die Telekommunikationsbranche. Die sind ja im weitesten Sinne prädestiniert, mitzumachen bei Metaverse. Diese Kunden sind ja eigentlich Enabler und Co-Creator des Metaverse, wie wir das beschreiben würden. Und das geht eigentlich schon beim Zugang los. Also die Frage Low Latency, 5G, 6G, Glasfaserausbau. Welche Rolle können Telcos spielen in dem eigentlichen Zugang zum Metaverse? Aber dann zweitens geht es natürlich auch um die Dienste, die Telekommunikationsfirmen anbieten können und idealerweise auch gleich mit abrechnen können. Also Stichwort Carrier Billing. Welche Dienste sind da gefordert? Und da gibt es schon frühe Experimente. Wir hatten gerade letzte Woche bei uns die Telekom, Vodafone, NBW und Swisscom zu Gast. Und die haben super interessant geschildert, was sie machen in puncto Early Use Cases, wenn man so will. Sport, Entertainment, Gaming, aber auch Commerce, zum Beispiel mit virtuellem Merchandise. Und es geht oft darum, Communities aufzubauen und zu experimentieren. Aber dann gibt es auch noch das Industrial Metaverse, über das wir vielleicht gleich nochmal sprechen könnten. Da geht es darum, digitale Twins als Beispiel zu bauen und Prozesse, die sehr kostenintensiv sind und die hohes Risiko haben, einfach im Metaverse so abzubilden, dass man auf Knopfdruck Dinge experimentieren kann, die sonst sehr viel Geld kosten würden.
Lass uns sehr gerne nochmal dabei bleiben, weil dann würden wir gleich dann nochmal zu dieser Kundenperspektive nochmal kommen oder zum Thema Customer Centricity. Wenn du sagst Industrial Metaverse, muss ich mir das so vorstellen, dass, sagen wir mal, dezentrale Teams über die ganze Welt verteilt an Produktlösungen, an industriellen Produktlösungen arbeiten, ohne dass jetzt zum Beispiel wie jetzt heute in Werkshallen teure Prototypen hergestellt werden. Ist das sowas, was ich mir vorstellen kann?
Genau, das ist ein super Beispiel, Rainer. Das ist zum Beispiel das Stichwort Prozessoptimierung, dass man im Aufbau einer Fabrik, wo irgendwo Fließbandarbeit geleistet wird, dass man einfach projizieren kann, wie kann ich diese Prozesse verschlanken und verbessern. Aber dann gibt es auch große industrielle Anwendungen, zum Beispiel, wenn ein Energieunternehmen Windparks baut, dann könnte man die erstmal vorab simulieren und überlegen, wie baue ich die auf, als Beispiel in der Nordsee, oder wie kann ich welche Turbinen einsetzen. Also gerade für die deutsche Industrie, finde ich, ist das ein richtig interessantes Gebiet, was noch ganz am Anfang steht. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Customer Service. Wie kann ich eigentlich Beratungsangebote machen in Zukunft über das Metaverse? Wie kann ich Merchandising, also Angebote machen, Dinge simulieren und gleich beim Kunden fast schon im Wohnzimmer ausprobieren und Feedback zurückhören? Das ist auch noch ein wichtiger Zukunftsbereich, finde ich.
Ich habe ja auch in unserem, also im Nachgang zu unserem Treffen in Berlin, habe ich auch mal ein bisschen auch weiter geschaut, und da habe ich eine Website von einem, entweder auch mal so ein Enabler oder sagen wir mal ein Startup, was sich in dem Bereich umtut und auch so eigene Räume schafft. Wir hatten so eine Referenz, wo große Anbieter von Kinderfahrrädern zum Beispiel so eine kleine Welt, also so ein Showroom gebaut haben. Mhm. Und da konnte man sozusagen ein Bild so von seinem Steppchen so hochladen, ne? Und dann stand der quasi neben dem Fahrrad. Man konnte gucken, ist das groß genug und genau. Solche Sachen. Mhm. Also das fand ich schon ziemlich cool gelöst. Ja.
Absolut. Es trifft ja beispielsweise auch für die ganze Bekleidungsindustrie zu. Ich habe letzten Freitag in Hamburg habe ich so ein 3D-Avatar von mir selber gemacht, das erste Mal. Das ging in extrem kurzer Zeit. Und theoretisch kann ich mit diesem Avatar jetzt natürlich in andere Welten eintauchen, aber ich könnte auch Kleidung anprobieren und mir ziemlich sicher sein, ob die passt oder nicht passt, ohne dass ich in einen physischen Umkleideraum gehen muss. Also da eröffnen sich natürlich auch nochmal ganz, ganz viele Potenziale für die Fashion-Industrie.
Okay, das sind jetzt viele Aspekte, sagen wir mal, in dem Bereich. Nichtsdestotrotz, also auch bei virtuellen Produkten, also bei dem Thema, was jetzt auch zum Beispiel auch hier uns bei diesem Podcast oder auch im Umfeld von Coeo interessiert, ne? Ich sag mal Telco, was du auch schon betreust, oder Energieversorger und so weiter. Wie wird das Metaverse denn die Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen verändern? Welche Chancen siehst du da für dieses, gerade speziell auch für dieses Thema Customer Centricity?
Also ich glaube, dass da zwei Sachen wichtig sind. Das eine ist Thema Community und das, also Communities aufzubauen und am Leben zu halten und interaktiv zu gestalten. Und das zweite ist das Thema Storytelling. Also was wir jetzt schon sehen bei Meta ist, über die letzten 5 bis 10 Jahre hat sich enorm verändert, wie User erwarten, zu interagieren. Also als Beispiel auf unseren Plattformen, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, hat man in der Vergangenheit einfach nur Text gepostet. Und dann kam irgendwann nach Text kam natürlich dann Fotos, dann Videos. Und die Fortsetzung davon ist eigentlich alles, was immersiv ist. Und als Unternehmen muss ich mir meiner Meinung nach überlegen, welche Inhalte ich darstelle, um diesen erweiterten Möglichkeiten, die Nutzer heute haben, zu interagieren, auch Rechnung zu tragen. Zum Beispiel AR-Group-Calls sind ganz was anderes, oder AR-Filters oder frühe Formen von Virtual Reality, die sind ganz anders zu gestalten und zu durchdenken, als wenn ich einfach nur über Texte oder über Fotos oder Videos kommunizieren möchte. Und das finde ich spannend, das jetzt auszuprobieren, sozusagen 2D-Möglichkeiten zu perfektionieren, um mich vorzubereiten für die Welt von 3D-Möglichkeiten.
Okay. Sind das auch so Themen, die euch jetzt auch schon, also ihr seid ja auch technologisch sehr weit vorne, auch bei Coeo, auch mit der Nutzung von, also WhatsApp zum Beispiel ist ein Beispiel, sind das Themen, die ihr jetzt auch schon so auf der Roadmap habt oder noch nicht?
Auf jeden Fall. Also das geht im Endeffekt Hand in Hand und es scheint nicht auf den ersten Blick so ersichtlich zu sein, was Inkasso im Endeffekt jetzt schon in dieser Welt macht. Aber für uns ist es natürlich wichtig, einerseits den Menschen, den Konsumenten zu verstehen. Und wenn der jetzt Erfahrungen macht oder auch Wünsche oder Möglichkeiten im Endeffekt, dann ist es natürlich für uns auch wichtig, was denkt er alles, was kennt er alles schon? Und auf der anderen Seite ist für uns natürlich auch ganz banal, ihn zu erreichen. Und wenn er, und das zeigen ja auch die Prognosen, demnächst viel, viel mehr Zeit im Metaverse verbringen wird, dann möchten wir ihn auch erreichen. Und dann kommen wir mit dem Brief im Endeffekt nicht mehr sehr weit. Einerseits ist er zeitlich im Metaverse und andererseits die intelligenten Kommunikationsformen, die es alle gibt. Das ist nicht nur spannend, sondern das ist für uns dann natürlich auch essentiell, diesen Weg mitzugehen. Das ist eine Customer Journey, das ist eine Reise. Die wollen wir dann natürlich mitgehen. Und deswegen ist das für uns sehr, sehr wichtig, jetzt nicht stehen zu bleiben, sondern mitzugehen und dann im Endeffekt zusammen mit dem Kunden, Konsumenten diese Reise zu gehen. Und vielleicht, ich finde, Regina hat das gerade sehr schön beschrieben, also wenn es dann Avatare von uns gibt, warum wollen wir uns dann nicht dort vor Ort im Endeffekt treffen? Das sind ganz neue Möglichkeiten. Und das wird natürlich nicht jeden betreffen, aber einige. Und da ist es für uns sehr wichtig, mit dabei zu sein.
Und ich denke mir eben auch, wenn sagen wir, eure Kunden, ne, also eure Auftraggeber sich auf diesen Weg machen.
Ganz genau.
Ich meine, ihr habt ja auch in anderen, sagen wir mal, in anderen Kanälen immer den Ansatz oder auch das Bestreben, die Medienbrüche so klein oder am besten gar nicht stattfinden zu lassen. Ne? Also wenn jemand schon in einem Medium ist, nehmen wir mal WhatsApp oder sowas, und das regelmäßig nutzt, warum dann nicht auch das für eure Geschäftsvorfälle nutzen? Ne? Wenn Kunden, also es geht ja am Ende geht es ja dann hier auch um das Thema nicht nur Customer Centricity, sondern auch Commodity.
Ganz genau. Also im Endeffekt, wenn es schon diese Reise begonnen hat auf diesem Kanal, dann liegt es auf der Hand, das so konsequent wie möglich mitzugehen. Mhm. Also wenn es das Medium ist und das ist total spannend, was dort alles möglich ist, dann gehen wir diesen Weg natürlich mit. Und das ist heute WhatsApp, das ist heute Internet. Aber es ist natürlich bald 3D und das ist toll. Also und gerade im Hinblick auf diese ganzen Medienbrüche, die versuchen wir natürlich zu vermeiden. Und deswegen alles, was es dort an neuen, intelligenten Formen gibt, werden wir mitverfolgen. Wollen und müssen. Beides. Ja.
Haben wir sehr viel auch jetzt über Chancen gesprochen. Regina, siehst du auch Risiken bei dieser ganzen Thematik? Oder diskutiert ihr die auch bei euch im Team sicherlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja vorher schon das Thema Diversity und Equity Inclusion angesprochen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, von Anfang an bei der Entwicklung dieser ersten Brücken in das Metaverse zu berücksichtigen, dass es verschiedene Stimmen, verschiedene User gibt, ganz verschiedene Einstellungen. Und bei Meta haben wir zum Beispiel Kooperationen mit dem erweiterten Ökosystem, was das Metaverse baut, von Anfang an mit eingebaut, sodass keine Technologie entwickelt wird, die eine bestimmte Gruppe von Leuten in einem bestimmten Land vorantreiben. Sondern User sind vielfältig, User sind überall. Das müssen wir berücksichtigen. Auch der Zugang zu den Geräten ist auch wichtig. Das schlägt sich dann irgendwann natürlich auch in den Preispunkten. Also wenn ich damit erreichen kann, über die Anwendung, dass ich Bildung weltweit in allen möglichen Einkommensschichten verfügbar mache, dann muss ich darüber nachdenken, wie ich diese Geräte eben auch an den Markt bringe, in einer Art und Weise, dass die erschwinglich sein können.
Ja, sicherlich. Also da in der Mobilfunktechnologie hast du ja auch eine breite Range, ne? Also wenn du dir ein iPhone 14 das aktuelle kaufst, das ist genauso gut teuer aktuell wie eure Quest Pro.
Ja, auch von unserer Seite natürlich. Ich sehe vor allem die Chancen. Das ist, wie du gerade angesprochen hast, die Journey, die ist nicht mehr nur linear wie noch vor vielen Jahren, sondern die ist jetzt vielseitig. Jegliche Touchpoints wollen wir natürlich mitgehen und das im Endeffekt dann auch so konsequent wie möglich. Unsere Konsumenten sind vielseitig und dann sollten das auch die Kontaktpunkte und die Möglichkeiten sein. Von daher ist das auch aus meiner Sicht das größte Risiko, dass wir einfach hier zurückbleiben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, aber dass wir das Ganze auch sehr bedacht machen. Natürlich mit Datenschutz. Natürlich haben wir ein Auge drauf, was das neue KI-Gesetz, also der Entwurf aktuell macht. Aber es bedeutet auch, dass wir uns mit den Daten, mit Fairness auseinandersetzen und im Endeffekt genau prüfen, was sind unsere Standards, was macht gerade die Technologie. Ich glaube, ChatGPT ist ja gerade in aller Munde, völlig zu Recht. Es ist nichts ganz Neues. Aber wir müssen einfach gerade von unserer Seite dann auch immer wieder schauen und prüfen. Ist es nicht nur, hört es sich nicht nur gut an, sondern für uns ist natürlich auch die Qualität, die Antworten geben, weil das ist das, wofür wir dann am Ende auch stehen, wenn wir Ratschläge geben, wenn wir als Kontaktkanal dieses Medium anbieten, dass diese Antworten auch wirklich hilfreich sind. Und da sind wir dann natürlich auch immer wieder gerade in der Verprobung bei den neuen Versionen, inwiefern das mit unseren Standards dann auch übereinstimmt. Also ich denke, dass es halt ein langsamer Weg ist und die Prognosen sagen, dass es ja im Endeffekt zwar rasant zunimmt, auch wie viele Menschen bald im Metaverse unterwegs sind und für viel, aber es wird natürlich nicht ganz morgen und alle sein werden. Oder Regina, glaubst du, dass im Endeffekt übermorgen alle ganz lange im Metaverse unterwegs sein werden?
Also ich glaube, wenn die Geräte mal entwickelt sind, die man länger als eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden bequem trägt oder tragen möchte und wo eigentlich alles, was ich brauche, um immersiv unterwegs zu sein, in einem Gerät ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das die Zukunft sein wird. Das ist dann die Fortsetzung vom Mainframe-Computer zum Personal-Computer, zum Smartphone und dann das Metaverse als Erweiterung der Ausdrucksfähigkeit und der Kommunikationsmöglichkeiten.
Ja, es wird dann auch mehr als eine Spielerei sein. Also wir haben es ja zumindest bei mir zu Hause natürlich auch schon ausprobiert. Mhm. Also das ist spannend, ja, was man mit VR-Brillen alles machen kann. Aber wie du sagst, da muss die Technik sich noch ein kleines bisschen entwickeln, das Ganze auch komfortabler werden. Und wenn wir dann so viel Zeit im Metaverse, also es sagen jetzt zum Glück auch die Prognosen, also es ist nicht nur mein Wunsch an dieser Stelle, sondern es ist einfach toll, was auf uns zukommt. Wenn wir uns auch auf die Dinge, die wir vor Ort kaufen können, von imaginären bis hin zu physischen Sachen. Reden wir auch über Bestell- und Finanzprozesse. Kryptowährungen sind gerade mit wieder in aller Munde, wie es sich entwickeln wird. Was ist deine Meinung, wie sich die Zahlmethoden entwickeln werden?
Also wir hatten eben über Commodity gesprochen und keinen Kanalbruch in der Customer Experience zu haben. Und ich bin, das ist nicht mein Gebiet, aber ich bin fest davon überzeugt als Anwender, dass es so einfach wie möglich sein muss. Ja, und das ist eigentlich Stichwort Carrier Billing. Die Telcos sind aus meiner Sicht da prädestiniert, sich zu überlegen, welche Dienste will ich eigentlich anbieten auf den Netzwerken und wie kann ich dann die Abrechnung so machen, dass es möglichst bequem ist und natürlich auch möglichst sicher und international möglich ist, weil ja die Grenzen von Raum und Zeit irgendwo aufgehoben sind und wie du gesagt hast, auch die virtuellen Produkte und die physischen Produkte, die man vielleicht gemeinsam kauft, das Ganze muss ja international abbildbar sein und möglichst simpel gestaltet sein.
Genau, also ich hatte da jetzt auch im Endeffekt über diese One-Click-Lösung, das heißt, in dem Moment muss man nicht noch 37-fach Authentifizierung, sondern so einfach wie möglich im Endeffekt mit einem Klick, dass man das trotzdem natürlich sicher abbilden kann.
Also kann ich mir gut vorstellen, ne? Also Apple Pay, ne, ist ja letztlich ein gutes Beispiel, das jetzt mal übertragen auf ein anderes Endgerät. Ob ich jetzt, sagen wir mal, biometrisch, ne, ob ich jetzt ein Fingerprint scanne, ein Gesicht oder ein Auge, müsste doch auch technologisch lösbar sein, oder?
Ja, genau. Und das sind aber so die Ansätze, ne? Das ist aus meiner Sicht dann auch wirklich schnell und einfach, wie Regina auch meinte, dass es dann auch wirklich, wenn man dort unterwegs ist, dann auch möglichst effizient, aber sicher geht. Deswegen passt das alles sehr gut zusammen, Hand in Hand.
Mhm. Und sowas könntet ihr dann natürlich letztlich im Forderungsmanagement genauso einsetzen, ne? Wenn eine offene Forderung besteht, kann man dann halt, was weiß ich, in ein anonymes 3D-Büro oder so reingehen und da einfach auch eine Zahlung auslösen, warum denn nicht?
Von der Bezahlung bis hin zur Beratung, warum nicht? Warum sollen wir nicht dort vor Ort sein und diese Seite mit abbilden? Ja, ganz genau. Ja,
genau. Das ist dann wieder die Schnittstelle zum Service Center. Also hört sich alles sehr spannend an. Nichtsdestotrotz, wir hatten ja über das Thema Risiken schon gesprochen. Ich habe ja gesagt, also du hast es schon angesprochen, Regina, ich habe mir die Quest Pro jetzt tatsächlich bestellt. Ich werde mal ein bisschen ausprobieren, was man da so alles mitmachen kann. Ja. Ich habe dann gelesen, also dass das Gerät eins der ersten ist, oder wenn nicht das erste, das Mimiken registriert. Und damit auch so ein bisschen natürlich im Endeffekt die Möglichkeit hätte, wenn man das denn nutzen wollte, die Gefühle der Nutzer zum Beispiel zu ermitteln, vielleicht sogar zu speichern. Das ist natürlich was, wo, glaube ich, auch Datenschützer so ein bisschen aufhorchen, wahrscheinlich auch zu Recht. Und da ist halt meine Frage ist, wie geht ihr mit sowas um bei Meta? Ist das ist sicherlich ein Thema für euch, gehe ich mal von aus. Und wie ist da auch vielleicht auch die Zusammenarbeit mit euren Kunden, aber auch vielleicht auch mit Datenschützern in dem Bereich. Weißt du das?
Ja, also die Meta Quest Pro ist ja ein spezialisiertes Gerät. Wie du gesagt hast, ist gar nicht für den ganz normalen Anwender gedacht, sondern wirklich für eine professionelle Anwendung. Und die ist deshalb sozusagen an der Schnittstelle der Zeit dessen, was technologisch im Moment möglich ist, weil sie diese Linsen hat, die auch nach innen gehen. Und wie du gesagt hast, kann das dann die Mimik reflektieren und sozusagen in einen Avatar einbauen, aber ja nicht in die eigentliche Person. Du hast ja als User immer noch die Wahl, ob du dich selbst möglichst realitätsgetreu darstellen lassen möchtest oder eben durch einen Avatar verkörperst. Und diese Avatare sind im Moment vor allem sehr einfach gestrickt, sehr black and white, bis vor kurzem ohne Beine und so weiter. Insofern ist das, finde ich, eine interessante Weiterentwicklung, realitätsgetreu wie möglich im Metaverse unterwegs zu sein. Aber natürlich stellt das Fragen. Biometrische Daten werden erhoben. Wer gibt eigentlich die Einwilligung da rein? Was wird mit diesen Daten gemacht? Das ist auch einer der Gründe, warum wir unglaublich wichtig finden, dass das Ganze so abläuft, dass jeder sich damit wohlfühlt. Ja. Wenn diese Erfahrung nicht safe ist sozusagen, wird sie sich nie verbreiten. Das heißt, das wird von Anfang an mit in die Überlegungen eingeflossen sein.
Ja, zumal das, glaube ich, auch gerade für euch als Meta mit Facebook und Co. und WhatsApp und so nichts Neues ist, denn also ich habe da so einen Artikel gelesen, wo das kritisiert wurde mit diesem gefühlten Scannen und dass man mit den Daten, was man damit macht und so, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, es gibt kaum was eben emotionsgeladeneres als so mancher Facebook-Chat. Ja, also auch da reicht man Emotionen raus, auch in Schnittstelle zum Nutzer, ja, und ich weiß, wer wann was geschrieben und gesagt und gedacht und vielleicht auch gefühlt hat, also insoweit, da muss man.
Übrigens, Rainer, das ist auch wichtig, dass es Community-Standards geben muss, ja, also als Beispiel, Avatare sind so designt, dass man sich nicht mehr als 1,20 Meter näher kommen kann, als Beispiel, ja, das kann man ja alles festlegen und es gibt auch schon viele Unternehmen, die in dem sogenannten Metaverse-Standards-Forum mitarbeiten, um genau solche Sachen einzubringen. Also wie kann man eigentlich eine Erfahrung bauen, die einerseits technologisch am Puls der Zeit ist und andererseits sich safe anfühlt und datenschutzrechtlich verbindlich ist.
Finde ich cool. Das klingt so ein bisschen wie damals, als die Netiquette aufkam, ne? Also wo dieses World Wide Web Consortium, glaube ich, auch diese Standards mal, die ja nie so richtig eingehalten wurden, aber zumindest gab es sie. Ja, genau. Ja, blicken wir nochmals abschließend vielleicht so ein bisschen in die Zukunft, auch bei euch im Unternehmen. Ich würde ja mal interessieren, als einen sagen wir mal, der führenden Player in diesem Bereich, wo seht ihr euch heute verortet? Wo seht ihr euch vielleicht morgen verortet? Was sind eure Ziele in diesem Bereich für die nächsten Jahre?
Genau, wir haben ja mit unseren Plattformen, also mit Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, eine gute Grundlage, eine gute technologische Grundlage, auf die wir aufbauen. Und wie ich eingangs gesagt habe, sehen wir uns als jemand, der die Brücke oder Brücken ins Metaverse baut und die Technologie beschleunigt, die wir alle im Ökosystem brauchen, um diese Reise mitzumachen. Und wir in unserer DNA bei Meta ist im Prinzip der Aufbau von Communities. Und das ist was eine große Rolle spielt im Metaverse. Dann das Thema Creators. Ich hatte schon angedeutet, es werden ganz andere Inhalte, ganz andere Kreationen meiner Meinung nach nötig sein, um User auch wirklich im Metaverse zu unterhalten oder auch Dinge lernen zu können. Und das dritte ist im Prinzip das Thema Commerce. Ja. Ob das jetzt virtuelle oder physische Produkte sind, dass wir jetzt schon natürlich auch Anwendungen haben und experimentieren, wie kann man eigentlich das Thema Commerce ausbauen. Im Prinzip machen wir da drei Sachen. Wir bauen die Tools weiter, die technologisch nötig sind, zum Beispiel Quest Pro als Brille. Wir experimentieren mit Plattformen und wir bauen einfach Inhalte weiter aus. Frühe Formen von AR und VR, Mixed Reality Inhalten, um zu lernen und besser zu werden.
Klingt nach einer sehr, sehr spannenden Reise. Ich freue mich auch, da vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil davon sein zu dürfen, spätestens wenn ich dann die Brille habe, aber an der Stelle auch. Ja. Genau, dann sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank für diesen kleinen, kurzen Deep Dive in ein sehr spannendes Zukunftsthema. Wir sehen uns ja wieder am, und das vielleicht auch als Hinweis noch für unsere Hörerinnen und Hörer, am 16. März beim Customer Focus Summit. Dafür alle, die jetzt das nicht nur auf der Tonspur hören wollen, sondern sich das auch mal ein bisschen visuell so zeigen lassen, da werden wir einiges noch zusätzlich an Informationen bringen. 16. März, ab 13 Uhr geht's los, haben wir ein gemeinsames Slot. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank erstmal für heute. Und ja, bis dann, würde ich mal sagen, in wenigen Wochen in München.
Danke, Rainer. Danke, Anja. Ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ganz liebe Grüße. Tschüss.